Radio Vorarlberg. Fokus. Themen fürs Leben. Mit Marion Flatzmäser.
Vorarlberg ist in vielem ein Vorzeigeland, was die Baukultur betrifft. Das ist im Wohnbau schon seit einigen Jahren nicht mehr so. Die Innovationen wären möglich, wenn es Auftraggeber geben würde, die diese auch vermehrt zur Anwendung bringen. Also es braucht nicht nur auf der einen Seite die Konzepte, wie man sowas machen kann, sondern auch engagierte Menschen, die bereit sind zu investieren in innovative, auch gesellschaftlich und sozial innovative Wohnprojekte.
Wie wollen wir leben? Wie wollen wir künftig leben? Darum geht es heute in Fokus. Was macht Städte und Gemeinden lebenswert? Was brauchen die Menschen, damit sie sich wohlfühlen? Die Fachfrauen Verena Konrad, Gerlind Weber und Doris Damjanovic geben Antworten. Eines vorweg, die Bedürfnisse ändern sich im Laufe der Zeit und mit zunehmendem Alter. Familien wollen Kindergärten und Schulen, nahe der Wohnungen, ältere Menschen kurze Wege zum Lebensmittelgeschäft, Arzt oder zur Apotheke. Verena Konrad, die Direktorin des Vorarlberger Architekturinstitutes und studierte Kunsthistorikerin, sitzt als Vertreterin des Landes Vorarlberg im Beirat für Baukultur der Republik Österreich.
Wenn Sie die Geschichte ansprechen, dann gibt es schon Funktionen der Stadt, die bleibend sind und die gültig sind durch die Zeiten hindurch. Die Stadt ist gekennzeichnet vor allem durch eines, durch Diversität. Das heißt, dass viele unterschiedliche Menschen und Gruppen an einem Ort zusammenkommen. Und das heißt, dass es hier natürlich immer auch nicht nur Interessenskonflikte, sondern sehr unterschiedliche Ansprüche an gelingendes Leben und an Zusammenleben gibt. Die Stadt ist gekennzeichnet durch Dichte. Die Stadt ist aber auch gekennzeichnet durch das, was dazwischen ist, durch öffentliche Räume. Das heißt, im Bewusstsein, wie sich Städte entwickeln, spielt immer das Individuelle eine bestimmte Rolle, aber auch das Kollektive. Wenn man sich das auch soziologisch ein bisschen anschaut, dann kann man so diese Daseinsfunktionen aus der Humangeografie auch dazu nehmen. Und ich habe sie mir jetzt nochmal vor das geistige Auge geholt. Also das ist das Wohnen natürlich, das in der Stadt eine wichtige Rolle spielt, das Arbeiten. Das sich versorgen, also Nahrung, Kleidung, Einkaufsmöglichkeiten ist damit gemeint. Die Bildung spielt eine wichtige Rolle, Schulen, Kindergärten, aber auch lebenslanges Lernen. Das sich erholen, also Erholungsräume sind für die Stadt wichtig. Die Möglichkeit, in Gemeinschaft zu leben, damit sind besonders die öffentlichen Räume auch angesprochen. Das Entsorgen, Müll, also wie werden wir die Dinge, die wir nicht mehr brauchen, auch wieder in einer verantwortlichen Form los. Das am Verkehr teilnehmen, also Mobilität und Verkehr ist für die Stadt besonders wichtig und neu auch Kommunikation. Und die Teilhabe an all diesen Daseinsfunktionen, das ist das, was wir als Menschen tun müssen, wir können gar nicht anders, das ist in der Stadt einem besonderen Druck auch ausgesetzt, im Dorf manchmal auch, hängt ein bisschen von der Größe und von der Entwicklung einer Kommune auch zusammen. Und für die Stadtplanung ist es wichtig, all diese Funktionen in einen Balance und in einen Einklang zu bringen und auch zu garantieren, dass alle Menschen an diesen Funktionen teilhaben können.
In der Schriftenreihe Raumbild Vorarlberg 2030 sind die Trends aufgelistet, mit denen wir konfrontiert sind bzw. sein werden. Mehr Menschen werden in den Ballungszentren des Rheintals leben. Die Bevölkerung wird wachsen, die Zahl der Kinder und Jugendlichen bleibt aber konstant. Anders ist es bei den älteren Menschen. Bis 2050 werden in Vorarlberg 26.000 hochbetagte Menschen leben. Das bedeutet für die Städte und Gemeinden, dass sie sich darauf einstellen müssen, mit Mehrgenerationenwohnungen oder einem guten Angebot bei öffentlichen Verkehrsmitteln. In der Schrift wird auch das Ziel formuliert, Siedlungen nach innen zu entwickeln mit einem hohen Anspruch auf Lebensqualität. Ortskerne also lebenswert zu erhalten und zu machen.
Jetzt habe ich persönlich das Gefühl, dass die Menschen in Städten oder in Kommunen vor allem an einem leiden, Verkehr. Ist das das, was auch Studien belegen, was die Menschen am meisten stört? Hören Sie das auch?
Ja, das höre ich auch, aber gleichzeitig ist am Verkehr teilzunehmen ja auch etwas Wichtiges. Es geht darum, wie wir unsere Alltagswege zurücklegen. Und was sie stört, ist nicht der Verkehr, sondern die Form des Verkehrs und die Belastung, die dadurch entsteht, die aber auch durch ihr eigenes Tun entsteht. Das heißt, viele Menschen jammern über den individualisierten Verkehr, jetzt zum Beispiel übers Auto, nutzen es aber auch selbst. Das heißt, es ist so ein bisschen, die Katze beißt sich selbst in den Schwanz. Es ist wichtig, dass wir erkennen, dass die Teilhabe am Verkehr zunächst einmal ein Grundbedürfnis ist, dass es wichtig ist, zu ermöglichen, dass wir unsere Alltagswege in einer guten und verantwortlichen Form zurücklegen können, dass aber auch klar ist, dass dadurch auch Belastung für den Einzelnen und für die Gemeinschaft entsteht. Und was wir heute beobachten können, ist, dass sich das Mobilitätsverhalten der Menschen noch nicht in der Form ändert, wie die Beschwerden dazu auch zunehmen. Das heißt, es ist wichtig, den öffentlichen Verkehr auszubauen. Es ist wichtig, auf alternative Mobilität, wieder auf ein verstärktes Fahrradfahren zum Beispiel auch zu setzen. Aber es ist nicht nur wichtig, darüber zu sprechen und zu jammern, sondern das auch wirklich zu tun und in die eigenen Alltagsabläufe einzugliedern. Vor etwas mehr als einem Jahr haben wir gemeinsam mit dem Energieinstitut Vorarlberg Harald Welzer zu Gast gehabt. Er ist als Sozialpsychologe in Deutschland sehr bekannt, ist auch einer der wichtigsten Sprecher, wenn es um Klimapolitikmaßnahmen in Deutschland und darüber hinaus geht. Und er hat einen Satz gesagt, der mich seither immer wieder auch bewegt, und zwar, dass es wichtig ist, den Menschen nicht moralisierend zu kommen, sondern ihnen zu ermöglichen, dass sie ihren Alltag gut bewältigen können. Das heißt, wie wir am Verkehr teilnehmen, ist ja nicht immer nur eine freie Entscheidung, die wir treffen, sondern wir haben in unserem Alltag viele Notwendigkeiten. Wir müssen zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort sein, zum Beispiel wegen Arbeitsbeginn, Schule etc. Und wir befinden uns hier in einem sehr engen Korsett. Dazu haben wir in Vorarlberg auch große Distanzen zwischen Stadt und Land, vor allen Dingen im Rheintal und in den Tälern zurückzulegen. Das heißt, die Alltagsbewältigung ist für viele Menschen auch an bestimmte Mobilitätsformen geknüpft, ob sie wollen oder nicht. Und hier ist es einfach wichtig, als Gemeinschaft Alternativen anzubieten, besonders im öffentlichen Verkehr, damit sich diese Alltagsbewältigung auch verändern kann.
Jetzt haben wir ja in Vorarlberg sehr viel Radwege. Was braucht es eigentlich noch, damit das gelingt? Weil Fahrradwege gäbe es ja schon.
Es gibt Fahrradwege und es ist auch sehr erfreulich, dass viele Menschen in Vorarlberg Fahrrad fahren, und es ist zunehmend. Wir haben jetzt auch in den Wochen seit Corona gemerkt, dass das noch einmal verstärkt passiert, natürlich auch wegen der Frühlings- und Sommermonate. Das Fahrradfahren hat nicht nur klimapolitische Folgen, also es ist nicht nur umweltschonend, sondern es hat zudem auch einen körperlichen Betätigungscharakter, also es trägt zur Gesundheit, zum Wohlbefinden bei. Es ist aber auch wichtig, dass wir, wenn wir das Fahrrad nutzen, das sicher tun können, und im Moment ist es so, dass unsere Verkehrsentwicklung der letzten 50 Jahre das sichere Fahrradfahren, auch das sichere zu Fuß gehen, alternative, langsamere, mehr an den menschlichen Maßstab gebundene Verkehrs- und Mobilitätsformen eigentlich erschwert. Das heißt, es ist ganz wichtig, hier zu einer gerechteren Verkehrsplanung auch zu führen, die dem Auto weniger Spielraum gibt und den öffentlichen und den alternativen Mobilitätsformen mehr Spielräume gibt.
Was würden Sie sich da ganz konkret vorstellen?
Naja, das eine ist mal, man muss unterscheiden zwischen den kurzen Strecken in der Stadt und im Dorf und den Strecken in der Region. Das heißt, Fahrradschnellwege sind zum Beispiel was Wichtiges. Hier ist auch schon viel angedacht und in Planung mit dem neuen Verkehrskonzept des Landes Vorarlberg, aber auch viele Kommunen sind hier bereits sehr innovativ. Also Fahrradschnellwege ist sicher was Wichtiges, um längere Distanzen zurücklegen zu können. Dann kommt dazu, dass beim Fahrradfahren wir mittlerweile auch viel mit Elektromobilität zu tun haben, also mit dem Elektrofahrrad. Dadurch gibt es unterschiedliche Geschwindigkeiten. Das heißt, das eine ist quasi die Infrastruktur mit Straßen und Wegen, mit Leitsystemen, mit Ampelschaltungen etc., mit einem neuen Wegenetz, also Orientierungsmöglichkeiten. Und das andere ist aber auch das Nutzerverhalten. Also wir müssen schon auch noch lernen, gut aufeinander aufzupassen und diese unterschiedlichen Geschwindigkeiten, die auch zu einem unterschiedlichen Sicherheitsrisiko führen, können nicht nur durch bauliche Maßnahmen entschärft werden, sondern ganz wesentlich auch durch Rücksicht.
Studien haben gezeigt, dass das Verkehrsverhalten bei den Öffis bei Männern und Frauen ein unterschiedliches ist. Männer müssen normalerweise von A nach B, also von zu Hause zum Arbeitsort. Frauen müssen da viel differenzierter unterwegs sein. Sie müssen mal zur Apotheke, sie müssen mal die Eltern versorgen, sie müssen zum Kindergarten, zur Schule. Was würde das für Vorarlberg bedeuten?
Also das Fahrrad ist sicher nicht für jede Form der Alltagsbewältigung, ich nenne das jetzt überblicksmäßig so, in allen Fällen die geeignete Form. Und es geht auch nicht darum, von einer Form der Mobilität auf die andere umzusteigen, sondern sich zu fragen, welche Wege wie am besten, am sichersten, am schnellsten, aber auch was die Lebensqualität betrifft, am besten zurückzulegen sind. Und Sie haben natürlich recht, also in der genderspezifischen Stadtplanung, auch in den Beobachtungen dazu, merkt man, dass die Alltagsbewältigung von Frauen und Männern nach wie vor durch traditionelle Rollenbilder sehr unterschiedlich ist. Also Frauen haben eigentlich klassischerweise mit wenigen Ausnahmen nicht den Weg in der Früh von A nach B, von daheim zum Arbeitsort und von B nach A, vom Arbeitsort nach Hause am Abend, sondern haben sehr viele unterschiedliche, wie man das nennt, Bewegungsprofile untertags. Und das ist sicher eine besondere Herausforderung. Aber noch einmal, also es gibt ja diesen Mix natürlich auch den Modal Split nennt man das, also das zur Verfügung stellen verschiedener Verkehrsmöglichkeiten. Und es geht eben darum, die verantwortlich und gut und abwechslungsreich zu nutzen.
Sind wir da in Vorarlberg schon auf einem guten Weg?
Ja, wir sind auf einem sehr guten Weg und es liegt, denke ich, aber auch daran, dass dieses Stadt-Land-Gefüge in Vorarlberg ein ganz spezifisches ist, also zwischen Urbanität und ländlichen Räumen. Diese Verbindungsstellen funktionieren traditionell sehr, sehr gut. Es gibt auch, denke ich, durch die Ökologiebewegung in den 1960er Jahren und besondere kulturelle Prägung, was den Umgang mit Natur und mit Ressourcen, mit natürlichen Ressourcen betrifft, eine bestimmte Sensibilität. Aber gleichzeitig sind wir natürlich auch Weltbürger und nehmen an der Globalisierung teil, haben mittlerweile auch ein anderes Kommunikationsverhalten, haben andere sehr urbane und sehr globale Verhaltensweisen natürlich auch gelernt und werden natürlich auch durch die Anforderungen, die an uns als Menschen jeden Tag gestellt werden, auch in bestimmte Verhaltensmuster, ich würde nicht sagen hineingedrängt, aber doch dorthin begleitet, vorsichtig formuliert. Und das ist schon eine große Herausforderung, hier auch wieder zur persönlichen Verantwortung zurückzukommen und Gesellschaft als eine persönlich-politische Aufgabe zu begreifen.
Jetzt gibt es auch schon Versuche, gelungene Versuche, das Auto sozusagen nicht so wichtig zu machen. Das heißt, Wohnblocks in Zürich ohne Parkplätze oder eine Vorarlberger Firma, die den IKEA in Wien konzipiert hat und die dort auch gesagt hat, in Wien, es braucht keine Parkplätze. Die Leute kommen mit den Öffis dorthin, sie schauen sich die Dinge an und geliefert wird dann von der Firma nach Hause. Was halten Sie von solchen Beispielen und gibt es da noch weitere?
Ja, es gibt weitere und ich habe zwei Beispiele auch mitgebracht. Das eine ist bereits eines, das einige Jahre zurückliegt. Das liegt, also hängt zusammen mit einer Studie, die Wolfgang Ritsch gemacht hat, Architekt in Dornbirn, der für Rombergbau ein Projekt, eine Studie inklusiv Wohnen betrieben hat. Und aus der ist dann die Wohnanlage Sandgrubenweg in Bregenz entstanden. Die war damals unglaublich innovativ, also 10 Jahre plus zurück. Und man merkt aber schon, dass die Akzeptanz in der Bevölkerung oft einmal am Anfang noch nicht so stark ist, also dass es auch einen Weg zur Veränderung dieser Gewohnheiten im Alltag auch braucht. Also die war schon mit Carsharing ausgestattet, mit Elektromobilität, mit Einkaufsservice, mit all diesen Dingen. Und wir haben gelernt, dass das sehr stark inspiriert natürlich auch von urbaneren Zusammenhängen war und anfangs noch nicht so angenommen wurde, wie es wahrscheinlich heute angenommen werden würde. Und aber ein hochinnovatives Projekt, das genau, also quasi 10 Jahre fast zu früh war und heute genau dem entspricht, was wir diskutieren. Also Vorarlberg hat da schon früh angefangen mit dieser Entwicklung, punktuell eben Und das andere ist eine neue Wohnanlage, die in Bludenz entstanden ist, vom Architekturbüro Feld 72 ist die Wohnanlage Meierhof in Bludenz, eine autofreie Siedlung. Für die Autofreiheit braucht es immer Anbindung ans öffentliche Verkehrsnetz, natürlich. Es braucht auch qualitätsvolle Außenräume, das heißt, es geht ja nicht nur darum, etwas wegzulassen, sondern auch etwas hinzuzufügen, eine bestimmte andere Qualität hinzuzufügen, damit einfach klar ist, okay, wir verstellen mit Autos, die auch nicht bewegt werden, wenn sie parken, sehr viel öffentlichen Raum, sehr viel Freiraum, den wir gerade in einer Situation, wo mehr Menschen zusammenkommen in den Städten, also wo Bevölkerung wächst durch Zuwanderung, durch Bevölkerungswachstum etc. Wir brauchen diese öffentlichen Räume, wir brauchen diese Freiräume und wir brauchen sie definitiv nicht für parkende PKWs, sondern wir brauchen sie für Gemeinschaft, wir brauchen sie für Erholung, wir brauchen sie für soziale Aktivitäten und kulturelle natürlich auch.
Die Parkplätze, die jetzt da nicht vorhanden sind, werden also für Grünflächen verwendet?
Für Grünflächen, für Spielplätze, für Sport- und Kulturmöglichkeiten, für Grünräume, die ja in Städten mit einer großen Dichte natürlich immer wichtiger werden, aus klimatischen Gründen natürlich auch, fürs Ökosystem. Wir brauchen sie für vielfältige Anlässe. Das heißt aber nicht, dass es diese Möglichkeiten der Bewegung nicht mehr geben soll, aber dass es einen verantwortlicheren Umgang damit geben soll.
Der dänische Architekt und Stadtplaner Jan Gehl sagt, wir müssen Städte für die Menschen planen. Er zählt zu den einflussreichsten Stadtplanern der Welt. Seine Heimatstadt Kopenhagen trägt seinen Stempel. Jan Gehl beantwortet die Frage, woran man erkennt, ob eine Stadt lebenswert ist, folgendermaßen. Es gibt einen sehr simplen Anhaltspunkt. Schauen Sie, wie viele Kinder und alte Menschen auf Straßen und Plätzen unterwegs sind. Das ist ein ziemlich zuverlässiger Indikator. Eine Stadt ist nach meiner Definition dann lebenswert, wenn sie das menschliche Maß respektiert. Wenn sie also nicht im Tempo des Automobils, sondern in jenem der Fußgänger und Fahrradfahrer tickt. Wenn sich auf ihren überschaubaren Plätzen und Gassen wieder Menschen begegnen können. Erst formen wir unsere Städte, dann formen sie uns. Zweitens, mehr und breitere Straßen führen zwangsläufig zu mehr Autoverkehr in der Stadt. Weniger Straßen und weniger Parkplätze hingegen schaffen Platz für Radfahrer, Fußgänger, Cafés und Plätze. Kurz, das Leben. Dieses Zitat von Jan Gehl stammt aus der Schweizer Zeitschrift Brand 1. Frau Professor Diplom-Ingenieur Dr. Doris Damjanovic ist Expertin für Landschaftsplanung, Regionalplanung und Dorferneuerung, wobei sie immer auch den Gender-Aspekt im Blick hat. Sie lehrt an der Universität für Bodenkultur in Wien.
Ich beschäftige mich schon in den letzten 20 Jahren mit diesem Thema und es hat auch mit dem begonnen, dass wir uns speziell Frauen und ihre Ansprüche an den öffentlichen Raum angesehen haben. Und natürlich auch Kinder oder Jugendliche, eben weil Geschlecht einen großen Einfluss auf die Nutzung des öffentlichen Raums hat. Und vor allem Frauen, und das ist auch heute noch so, sehr oft für Betreuungspflichten auch zuständig sind, was halt ganz wichtig ist, speziell für Frauen, aber auch Menschen mit Betreuungsbedürfnissen gibt es mehrere Aspekte. Einer ist sicher ein Sicherheitsaspekt, also dass der öffentliche Raum sicher ist, dass man sich wohlfühlt im öffentlichen Raum. Ein großes weiteres Thema ist natürlich auch, dass Frauen speziell, wenn sie Betreuungspflichten haben, oft Kinder wegen oder auch Einkäufe machen und hier natürlich auch gewisse Breite von Gehsteigen, aber auch eine gute Mobilität ein wichtiges Thema für den Alltag der Frauen sind. Wir sind ja auch eine Forschergruppe, die schon länger dazu arbeitet. Wenn ich von einer Forschergruppe spreche, dann ist es nicht so, dass es nur die Forscher und Forscherinnen sind, sondern dass wir hier auch mit vielen Leuten aus der Praxis zusammenarbeiten. Und wir haben das mal im Rahmen eines Projektes, wo wir ein Handbuch für Gender Mainstreaming in der Stadtplanung entwickelt haben für die Stadt Wien, das ist schon ein paar Jahre her, haben wir gesagt, es hat einen positiven Einfluss auf alle Alltage, nicht nur auf die Frauen, sondern auch auf alle Bewohner und Bewohnerinnen und es trägt zu mehr Qualitätsbewusstsein bei. Ich erkläre das ein bisschen, weil das hört sich jetzt so generell an. Also was ist wichtig bei diesem Ansatz? wenn wir von gendersensiblen Planung sprechen. Wichtig ist uns diese Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit. Das heißt zum Beispiel für die Stadt, und das habe ich vorher schon angesprochen mit der Mobilität, ist das Prinzip der Stadt der kurzen Wege, die Erreichbarkeit wichtiger Ziele in Wohnungsnähe zum Beispiel. Wichtig ist auch in diesem Zusammenhang Nahversorgung, soziale Infrastruktur, aber auch Freiflächen, alltagsgerechte Freiflächen im Wohnumfeld. Und dass viele Nutzergruppen ein gutes Angebot haben, ist Teil dieser gendersensiblen Planung. Und viele Dinge, die ich jetzt vielleicht aufgezählt habe, die sind, das machen wir eh schon in der Planung. Es ist, glaube ich, viele Dinge, die über diese Frauenthemen oder auch alltagsgerechten Themen eingebracht worden sind in den letzten Jahren, sind Gott sei Dank auch schon in die Mainstream-Planung eingeflossen. Und zwar wirklich zu überlegen, wie kann man die verschiedenen Alltage von Frauen, Männern, Kindern, aber auch vielleicht anderen Aspekte wie Alter, kultureller, sozialer Hintergrund oder auch sexuelle Orientierung einfach gut unterstützen. So, das ist so das Zentrale in der Debatte. Zum Beispiel Kinder brauchen sehr oft, wenn ich es eher aus da. Landschaftsplanung von den Freiräumen her sehen, brauchen oft Freiräume, die sehr nahe im Wohnumfeld sind. Jugendliche, die brauchen wieder Räume wie Plätze, wo sie gesehen werden. Also es hängt sehr von den Alltagen auch ab. Und Geschlecht hat sicher auch einen großen Einfluss und natürlich auch kulturelle Bestimmungen. Es gibt Untersuchungen einfach, dass speziell Mädchen aus migrantischem Hintergrund eher schon früher in den Haushalt eingebunden werden. Die sieht man dann bei einem Alter einfach wie viel weniger im öffentlichen Raum als zum Beispiel junge Burschen. Und man versucht einfach in dieser Genderplanung wirklich diese unterschiedlichen Bedürfnisse sich genauer anzusehen und zu überlegen, wie kann ich sie durch Planung unterstützen und wie kann ich sie auch in Planungsprozesse mit einbeziehen. Ich glaube, eine große Gruppe, die wir in Österreich auch haben, sind die älteren Menschen. Die sind auch eine sehr diverse Gruppe. Also man versucht zwar in so Gruppen zu denken, aber es ist trotzdem immer gut, sich immer wieder neu zu überlegen oder zu beobachten oder neue Erkenntnisse in diese Forschung oder auch in die Praxis mit reinzunehmen. Ältere Menschen sind eine Gruppe, die eingeteilt wird so ab 60 bis 90, und wenn wir das genauer uns anschauen, dann ist das sehr eine diverse Gruppe. Es hängt oft auch von den körperlichen, also wie es ihnen körperlich geht, ab, wie es ihnen physisch geht. Also es sind viele Dinge, die hier zu berücksichtigen sind.
Doris Damjanovic beschäftigt sich auch mit der Frage, wie man die Hitze aus der Stadt bringt, welche Effekte Grünflächen, Bäume und die Begrünung von Fassaden haben.
Ein anderer, was ein großes Thema jetzt ist, ist das Thema Klimaanpassung von Städten. Und da haben wir einen Strategieplan für die Stadt Wien gemacht, eben zur Klimaanpassung. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einerseits natürlich im Baulichen, das ist natürlich, wenn vorher gar nichts da ist, dass man sich genau überlegt, wie man Baukörper, also wie man Gebäude richtig hinstellt, dass man zum Beispiel den Energie- und Lufthaushalt positiv beeinflusst und dass sie auch im Sommer Schatten werfen. Also es beginnt schon, wenn gar nichts da ist, dass man das im Baulichen schon entwickeln kann. Und wir sind gerade auch dabei, eben ein Projekt in der Stadt Wien mitzubegleiten, das heißt Biotop City. Und vom Beginn des Projektes hat man das überlegt, dass man die Gebäude so hinstellt, dass der Wind im Sommer eben diese Hauptwindrichtung genutzt wird in Wien und dadurch, also in der Nacht, eben sich die Temperatur abkühlt. Und das hat auch einen großen Vorteil, dass man hier eigentlich die naturbürtigen Voraussetzungen, also den Wind nutzt oder auch grüne Infrastruktur. Zum Beispiel hat man hier Berechnungen gemacht, Simulierungen in diesem Projekt, wo man gesehen hat, dass es bis zu 1 bis 2 Grad kühler sein kann, aufgrund dessen, dass man die Gebäude so gestellt hat, um die Windrichtungen auszunutzen. Und hier spart man dann einfach auch, dass man vielleicht keine Klimaanlage benötigt. Oder dass man Materialien verwendet mit geringer Versiegelung, weniger dunkle Oberflächen, um einfach diese Hitzeinsel eben zu verhindern. Oder auch eben durch Lüftungsmöglichkeiten, dass man die Windrichtungen beachtet, damit es abkühlt im Sommer. Und natürlich, wie Sie das angesprochen haben, der Einsatz von Begrünungen, das ist ein besonders wichtiger Punkt. Das kann auch im Nachhinein an manchen Stellen dann noch nachjustiert werden. Gut ist, wenn man es vom Beginn an mitdenkt. Aber Es gibt auch viele Möglichkeiten, wie Sie jetzt im Sommer angesprochen haben. Das sind erstens wichtig sind die Bäume in der Stadt. Die sind ein sehr gutes Mittel, um Schatten zu haben und auch abzukühlen. Aber auch jetzt, was in den letzten Jahren versucht wird, dass man erstens Trinkbrunnen nicht nur also fix aufstellt, aber auch, was es auch noch gibt, sind so Nebelduschen oder dass man versucht mit Wasser, vor allem auch in kleineren Bereichen, die Temperatur oder das Wohlfühlen zu ermöglichen.
Interessante Zahlen zum Thema Hitze in der Stadt. Die Temperaturen in der Stadtmitte von Zürich sind bis zu 8 Grad im Sommer höher als die im Umland. Die Bevölkerung muss im Sommer mit bis zu 50 Tropennächten rechnen. Das haben die Rechnungen ergeben. Bäume und Grünflächen können das Mikroklima um 2 bis 3 Grad senken. Was braucht es, um tatsächlich eine Wirkung zu erzielen? Und wie viel kann das dann sein in Grad?
Es ist gut, viele Bäume zu pflanzen. Größere Bäume haben auch einen Vorteil, wenn sie älter werden natürlich. Ist es einfach sehr gut, verschiedene Dinge zu nutzen. Weiters haben wir auch hier nicht nur im Außenraum das Grün, sondern ganz wichtig sind auch ein Thema sind zum Beispiel Fassadenbegrünungen. Und hier gibt es auch Forschungsprojekte dazu, zum Beispiel eins ist Grün statt Klima. Da hat man eben ausgerechnet, was es ausmacht, wenn diese Oberflächen zum Beispiel jetzt begrünt werden, dass das bis zu 20 Grad Abstrahlung weniger hat, als wenn die Fassade nicht begrünt ist. Also hier versucht man wirklich auch noch mehr zu forschen, um zu schauen, was ist möglich. Was natürlich auch sehr gut ist, wenn wir nochmal bei den Gebäuden bleiben, sind Dachbegrünungen, vor allem Dachbegrünungen, die natürlich auch im Sommer grün sein müssen. Wenn man zum Beispiel alle Dächer in Wien begrünt, dann würde das auch nicht nur auf das Kleinklima, also auf den kleinen Bereich einen Einfluss haben, sondern auch auf die ganze Stadt. Und es würde so ein Unterschied zwischen 20% bis 25% wären da schon eine sehr große Hilfe. Dazu gibt es auch Forschung dazu, dass man überlegt, wie kann man mit Grün, erstens wird schon teilweise umgesetzt, aber wie kann man mit Grün eigentlich eine klimaresiliente Stadt eben ohne CO2, dass CO2 mehr wird, planen.
Frau Dr. Damjanovic, bei der Begrünung der Fassaden, da wird es wohl nicht reichen, wenn ich wilden Wein da hinaufwachsen lasse. Das ist doch sicher was Spezielleres noch.
Nein, das kann auch wilder Wein sein. Es gibt verschiedene Formen von Fassadenbegrünen. Es gibt solche, die sehr einfach sind, eben die bodengebunden sind. Das heißt, sie sind in der Erde. Das kann wilder Wein sein, das kann Glycinie sein. Es gibt auch spezielle Systeme, wo man auch mit Gräsern und Stauden arbeitet. Also da gibt es eine große Vielzahl, die verwendet wird, aber auch der wilde Wein hat hier seinen Vorteil. Was man bedenken muss, ist, dass es Pflanzen sein sollten, die die Fassaden nicht beschädigen. Beim Efeu ist das zum Beispiel ein Problem oder zum Beispiel, dass sie nicht brennbar sind. Also Efeu zum Beispiel hat einen hohen ätherischen Ölanteil. Also wenn der brennt, dann brennt er ziemlich lichterloh. Das kann ein Problem sein. Also da muss man einfach die richtige Pflanzenwahl bedenken. Hierzu gibt es auch Richtlinien, wenn man sowas vorhat. Das hängt natürlich auch von der Höhe ab. Aber auch wilder Wein eignet sich auf jeden Fall.
Waren vor 100 Jahren Straßen eine Lebensader, sie brachten Waren und Kunden in die Städte und Gemeinden, wird Verkehr heute vielfach als eine Einschränkung der Lebensqualität empfunden. Umfahrungsstraßen unter Tunnelungen werden gebaut. In Vorarlberg diskutieren wir über Wälderbahnprojekte, die Verlegung der Bahntrasse in Bregenz, die Verkehrsentlastung von Ortszentren und über Verdichtungszonen, in denen keine neuen Einfamilienhäuser gebaut werden dürfen. Mit eben diesen Themen der Raumplanung beschäftigt sich Gerlind Weber schon ihr Berufsleben lang.
Für die Menschen ist also besonders wichtig, dass natürlich ein privat nutzbarer Freiraum zur Verfügung steht. Das kann ein größerer Balkon sein, eine Terrasse sein, ein Garten sein, aber auch öffentliche Grünflächen. Das ist ihnen wichtig, dass sie das so quasi fußläufig oder überhaupt im eigenen Wohnkomplex eben angeboten bekommen. Es gibt auch Studien, die ganz klar sagen, wenn Grünräume siedlungsnah zur Verfügung stehen, eben auch zu einer privaten oder halb öffentlichen Nutzung, dann ist die Wohnzufriedenheit besonders hoch, aber zugleich steigen die Preise natürlich dieser Wohnungen. Das ist sicher mal prioritär. Zweitens natürlich die sogenannte Daseinsgrundversorgung, also wo zumindest die Lebensmittel, Einkaufsmöglichkeiten auf kurzem Wege zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar sind. Dann natürlich auch die öffentlichen Einrichtungen wie Kindergarten, wie eben Schulen, wie der Arzt, aber auch noch Banken. Die Post ist ja schon eine zweifelhafte Sache, ob die überhaupt in kleineren Orten noch zur Verfügung steht. Also wo man die täglichen Besorgungen auf kurzen Wege eben verrichten kann, ohne ins Auto zu steigen. Das ist auch dieses raumplanerische Idealbild eben der Nahversorgung, wo man eben sagt, es sollen Nutzungsmischungen gerade in zentralen Lagen also ermöglicht sein, beziehungsweise leiden wir ja heute darunter, dass hier diese Nahversorgung ausdünnt und immer sich mehr konzentriert in den zentralen Orten und dort nicht sozusagen in den historisch gewachsenen Kernen, sondern an deren Peripherie, damit man die leicht mit dem Auto eben anfahren kann. Aber das sehen wir als Raumplaner als absolute Fehlentwicklung. Und hier kommt ja noch jetzt der Druck sozusagen über den digitalen Einkauf dazu, wo eben überhaupt über das Internet eben hier eingekauft wird, ganz neue Versorgungswege entstehen, die aber dann die historisch gewachsenen Zentren, deren Nutzungsvielfalt, die ursprünglich gegeben war, eben noch mehr aushöhlt, sodass das dann nur mehr Schlafräume oder für Touristen etwas zum Anschauen ist, aber nicht mehr ein lebendiger Kern, der sozusagen das pulsierende Herz für dann die anderen Siedlungen in dieser Gemeinde ist.
Professor Dr. Diplom-Ingenieur Gerlind Weber hat bis zu ihrer Pensionierung 2012 das Institut für Raumplanung und ländliche Neuordnung an der Universität für Bodenkultur in Wien geleitet. In Vorarlberg ist sie Mitglied des Naturschutzrates. Sie kennt die aktuellen Herausforderungen. Die Menschen wollen Wohnungen, die sie sich leisten können. Doch die Wohnungspreise sind hoch, es wird dennoch gebaut. Industriebetriebe suchen ebenfalls händeringend Baugrundstücke. Der Naturschutz besteht auf einem Schutz der Grünflächen. Ein Spagat.
Naja, also das ist ja sozusagen die Grundaufgabe der Raumplanung, diese Nutzungsansprüche, die auf den Raum, der ja bekanntermaßen begrenzt ist, eben möglichst geordnet dann zu verteilen bzw. zu kanalisieren. Und einerseits muss man natürlich sagen, dass die Raumplanung prinzipiell auf Wachstum sozusagen nur reagieren kann und also in der Vergangenheit natürlich die Ausdehnung der Siedlungen als Priorität im Vordergrund gestanden hat. Nicht zuletzt jetzt aufgrund des Klimawandels, aber auch aufgrund zum Beispiel des unglaublichen Artensterbens, aber auch der schlechten regionalen Versorgung mit regionalen Produkten, zum Beispiel in Vorarlberg, muss hier schon ein bisschen sorgfältiger vorgegangen werden, dass auch die nicht konsumtiven Raumnutzungen, sprich eben den Erhalt des Grünraumes aus Gründen des Naturschutzes bzw. der Landwirtschaft stärker Beachtung finden. Und dann ist natürlich die Frage, wie kann man diese Gratwanderung bewerkstelligen? Da wäre meine These, dass man zuerst einmal schaut, dass die bereits bebauten Gebiete oder die bereits vorhandene Bausubstanz, dass die tatsächlich ihrer Bestimmung eben zugeführt werden. Also wir haben auch in Vorarlberg wie in anderen Landesteilen Österreichs einen enormen hohen Leerstand. Sei es, dass das sogenannte Anlegerwohnungen sind, das heißt, wo bloß Immobilien erworben werden, aber sie dann nicht der entsprechenden Nutzung zugeführt werden. Das heißt, sie stehen leer. Also diese Leerstände zu mobilisieren, wäre mal ein ganz hoher Anspruch, das einzulösen. Da steht natürlich ein bisschen das Eigentumsrecht entgegen und man fragt sich, wie weit man hier überhaupt gehen darf. Das Zweite wäre natürlich dann eben sozusagen diese Nutzung nach innen zu forcieren. Also die Ortskerne beziehungsweise die bereits bebauten Gebiete zu schauen, wo hier noch Flächenreserven sind, die möglichst eben einer Bebauung zugeführt werden können. Also wir nennen das Baulücken schließen im Fachjargon. Ja, das ist natürlich leichter gesagt als getan, weil ja oft auch eine bestimmte Wohnqualität sich daraus bemisst, wie hoch der Anteil an Freiräumen rund um diese bebauten Flächen noch ist. Also das wäre eben die Baulücken zu mobilisieren. Das Dritte wäre eben bereits erschlossenes Bauland dann der Bebauung zuführen. Es heißt, wir haben auch in Vorarlberg enorm viel Flächen bereits gut erschlossen durch Straßen, durch Leitungen aller Art, die aber dann doch nicht bebaut werden. Also hier muss der Nutzungsdruck erhöht werden und den hat ja bereits der Gesetzgeber erhöht, indem er sagt, dass bereits als Bauland gewidmete Fläche binnen 10 Jahren der Bebauung tatsächlich zuzuführen sind. Ansonsten sind sie sozusagen zurückzuwidmen beziehungsweise die Widmung auf eine bestimmte Frist eben einzufrieren, um hier den Nutzungsdruck zu erhöhen. Und das vierte wäre eben, neue Baulandflächen binnen einer bestimmten Frist tatsächlich dann der Bebauung zuzuführen. Das heißt, sie einmal zu widmen, dann zu erschließen und hier auch einen Nutzungsdruck aufzubauen. Und neue Baulandflächen wären ja in Vorarlberg jetzt binnen 7 Jahren zu nutzen. Also das wäre sozusagen eine logische Kette, wie man einerseits den Baulanddruck mehr in die inneren Bereiche, in schon bebaute Gebiete oder Baulandränder hindrückt, und um größere Landwirtschaftsflächen besser zu erhalten beziehungsweise diese auch im Naturschutz besser eben zu schützen vor einer Nutzungsstörung beziehungsweise Vernichtung einer Nutzung überhaupt als naturnahe Fläche.
Rombergs Fabrik ist in Vorarlberg ein Beispiel dafür, wie aus alter Bausubstanz etwas Neues entstanden ist. Hohenems hat sich in den letzten Jahren durch eine sorgsame Renovierung der Gebäude herausgeputzt und in Götzis entstand der Garnmarkt. Die Huber Holding, einst Textilflaggschiff im Ort, zog nach Meder. 40.000 Quadratmeter wurden frei. Das umfangreichste Zentrumsentwicklungsprojekt Vorarlbergs wurde gestartet. Heute befindet sich am Garnmarkt eine Mischung aus Wohnungen, Büros, Restaurants und Geschäfte. Am Garnmarkt gilt als gelungenes Beispiel einer Zentrumsrevitalisierung.
Fokus. Wissen auf Höhe der Zeit.
Neulich bin ich mit 120 auf meinem Fahrrad rumgefahren. Und wie immer konnte ich nur hoffen, die Polizei hält mich nicht an. Denn dann müsste ich Strafe zahlen und man führt mich zum Verhör. Und mein armes kleines Fahrrad steht alleine vor der Tür. Oh, wie liebe ich mein Fahrrad, warum, das weiß ich nicht genau. Meinem Fahrrad werd ich treu sein, im Gegensatz zu meiner Frau. Niemals werd ich es verlassen, niemals werd ich von ihm gehen. Denn wir fliegen wie auf Wolken, weil wir uns so gut verstehen. Jeder Popel fährt nen Opel, jeder Affe fährt nen Ford. Jeder Blödmann fährt nen Porsche, jeder Arsch nen Audi Sport. Jeder Spinner fährt nen Manta, jeder Dödel Jaguar. Nur Genießer fahren Fahrrad und sind immer schneller da. Mein Fahrrad ist nicht lila, denn das macht mich gar nicht an. Es ist auch nicht braun, weil ich braun nicht leiden kann. Nein, ich hab's blau angestrichen, vom Sattel bis zum Schlauch. Und ich find das äußerst passend, denn blau bin ich manchmal auch. Jeder Popel fährt nen Opel, jeder Affe fährt nen Ford. Jeder Blödmann fährt nen Porsche, jeder Arsch nen Audi Sport. Jeder Spinner fährt nen Manta, jeder Dödel Jaguar. Nur Genießer fahren Fahrrad und sind immer schneller da. Jeder Popel fährt nen Opel, jeder Affe fährt nen Ford. Jeder Blödmann fährt nen Porsche, jeder Arsch nen Audi Sport. Jeder Spinner fährt nen Manta, jeder Dödel Jaguar. Nur Genießer fahren Fahrrad und sind immer schneller da.
Frau Konrad, Sie sitzen fürs Land Vorarlberg ja auch im Baukulturausschuss der Republik Österreich. Jetzt würde mich eines interessieren. In den letzten Jahren ist gerade beim Wohnbau viel gebaut worden, weil die Bevölkerung gewachsen ist. Auf der anderen Seite sind Wohnungen immer teurer geworden, was dazu geführt hat, dass man das Grundstück maximal ausgenutzt hat und den Platz und sehr viele Kubusse gebaut hat, also viereckige Kästen, die mit Flachdach, die eigentlich überall stehen könnten. Mhm. Diversität ist auch in der Architektur eigentlich ein Zauberwort, würde uns gut tun, auch vom Optischen, beim Durchgehen durch die Städte. Was ist da passiert und gibt es da vielleicht ein paar positive Beispiele, wie sich das wieder anders entwickeln könnte?
Mhm. Also wenn man weltweit so einen Überschlag macht, dann sagen wir oft, also ca. 5% des Gebauten ist Architektur. Und die Baukultur ist natürlich viel mehr als das eigentlich architektonische Arbeiten. Das heißt, es ist nicht alles, was gebaut wird, ist Architektur, sondern ist zunächst mal Gebautes. Und es wird in Vorarlberg, wie auch in Mitteleuropa generell, sehr viel gebaut und nicht immer für den Zweck, für den es eigentlich da ist. Also wir investieren in Betongold. Das Bauen ist sehr stark auch mit Wertanlagen, mit Kapitalanlagen verbunden, auch mit Daseinsvorsorge. Es gibt eine Forscherin an der TU Wien, die Frau Eigner, die forscht zur privaten und zur Daseinsvorsorge auch über große Fonds und über Pensionsversicherungen, die Geld investieren. Und das ist ja ein nachvollziehbares Anliegen natürlich auch, um sich abzusichern fürs Alter und für die Versicherungen, die wir natürlich auch für diese Zeit abschließen. Und da merken wir eigentlich sehr stark, also dass gerade im Wohnbau das Wohnen selbst als Bedürfnis immer stärker in den Hintergrund tritt. Und dann versucht man natürlich, den Gewinn zu maximieren. Ja? Also die Rendite muss hoch sein. Es geht nicht mehr darum, wie die Menschen dort eigentlich drinnen wohnen etc. Den Markt zu regulieren, wäre hier eine wichtige politische Aufgabe. Aber das steht natürlich im Widerspruch zu vielen wirtschaftlichen Interessen, die viele Einzelne, aber auch viele große Player hier haben. Und das ist demokratiepolitisch eine der größten Herausforderungen unserer Zeit, hier wieder mehr aufs Gemeinwohl und auf soziale Gerechtigkeit zu schauen. In der Architektur spielt es eine wesentliche Rolle, aber man kann diesen eigentlich gesellschaftlichen Konflikt nicht nur über die Architektur lösen. Und was wir jetzt auch ansprechen, das ist eine gewisse Uniformität in der Form. Also das eine ist quasi die Funktion. Wie hat sich der Wohnbau entwickelt durch eben diese auch wirtschaftliche und politische Entwicklung? Und das andere ist seine Erscheinung. Wir haben so viele Ansprüche an das Bauen und an das Wohnen und nicht alle davon können bei jedem Projekt erfüllt werden. Also manche Gebäude haben diese Form, um besonders effizient auch zu sein, um ökologischen Kriterien zum Beispiel auch zu dienen. Das heißt, da steht dann das eine im Vordergrund und weniger das andere. Ich würde mir natürlich wünschen, dass jedes Gebäude mit einer besonderen Liebe und Aufmerksamkeit zum Detail, mit einer Verantwortung für Dorf und Stadt, für das Quartier, für die Nachbarschaft, die erweiterte, entsteht. Aber das ist leider nicht so. Und wenn ich mir aber anschaue, in wenigen Wochen wird der Hypo Bauherrenpreis vergeben in Vorarlberg. Es gibt viele Bauherren und Bauherrinnen in Vorarlberg, die hier besonderen Wert auf diese Qualitäten legen. Aber das ist kein Phänomen der Breite, sondern es ist ein Phänomen besonders engagierter Menschen, die hier auch bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Vorarlberg ist in vielem ein Vorzeigeland, was die Baukultur betrifft. Das ist im Wohnbau schon seit einigen Jahren nicht mehr so. Die Innovationen wären möglich, wenn es Auftraggeber geben würde, die diese auch vermehrt zur Anwendung bringen. Also es braucht nicht nur auf der einen Seite die Konzepte, wie man sowas machen kann, sondern auch engagierte Menschen, die bereit sind zu investieren in innovative, auch gesellschaftlich und sozial innovative Wohnprojekte.
Jetzt hat der bekannte Kopenhagener Architekt und Stadtplaner, der Jan Gehl: Wir müssen die Städte wieder für die Menschen bauen. Das ist verloren gegangen. Können Sie jetzt in Vorarlberg ein paar Projekte nennen, wo tatsächlich Wohnbauten für die Menschen entstanden sind oder auch wo man von Seiten der Stadt, der Gemeinde besonders auf die Menschen Rücksicht genommen hat? Sie sammeln ja so gute Beispiele im Vorarlberger Architekturinstitut. Was gäbe es denn da?
Also Jan Gehl ist einer der inspirierendsten Sprecher auch für diese Entwicklung, die Stadt zu einem Ort der Menschen zu machen. Jetzt kann man sagen, naja, das ist ja banal, das ist ja sowieso so. Aber eben durch diesen Mix, den beschriebenen, und durch die vielen Ansprüche, die hier zusammenkommen, ist es quasi sehr oft auch so, dass bestimmte Ansprüche oder lauter artikuliert werden. Und es ist immer eine Sache auch von Demokratie. In Vorarlberg ist es so, dass die politischen Verantwortlichen und die Verwaltungen grundsätzlich sehr gut aufgestellt sind und dass es auch ganz engagierte Projekte gibt, die sich das zu Herzen nehmen. Und ich würde sagen, das ist sogar ein Großteil jener Projekte, über die wir natürlich schreiben und forschen und die wir zeigen. Also ich habe Ihnen schon erwähnt, die Siedlung Meierhof in Bludenz wäre so ein Beispiel eines hochqualitativen Quartiers in Bludenz eben. Wir haben die Wohnanlage in der Kreuzbergstraße von Dietrich Untertrefaller in Feldkirch mit Andi Breuß. Das ist eine Verdichtung auf einem elterlichen Grundstück, also ein Maßstab, der in Vorarlberg sehr oft vorkommt. Es wird was weggerissen, es wird eine Wohnanlage errichtet und dann fürchtet man sich eben vor diesem seelenlosen, uniformen Wohnblock. Und tatsächlich ist es hier gelungen, mit höchst qualitativen Außen- und Frei- und Zwischenräumen ein sehr lebendiges, neues Puzzlestück in einem Quartier zu errichten. Ich denke, dass eine Siedlung in Rötis, ein lebendiges Quartier am Rand von Rötis, errichtet von der Prisma mit Wolfgang Rietsch Architekten, ein wunderbares Beispiel ist. Hier ist auch vom Planungsprozess, der ja auch immer zur Baukultur gehört, sehr viel gelungen, indem Nachbarn, Bevölkerung, aber natürlich auch zukünftige Nutzer in einer sehr guten Form eingebunden wurden, also Bedürfnisse abgefragt wurden, aber natürlich auch geschaut wurde, wie passt das Ganze dann wieder ins Dorf. Und ein Beispiel, das mich in den letzten Monaten auch immer wieder begleitet hat oder wo ich öfter hingeschaut hat, das ist ein Projekt in Krumbach, ein Projekt vom Herrn Morscher in Krumbach mit Bechter Raffiniani-Architekten. Hier werden unweit vom Ortszentrum von Krumbach Richtung Unterkrumbach wird gerade ein zweiter Gebäudeteil zu einer Anlage errichtet. Und ich denke mir, das ist gerade für kleinere Kommunen wichtig, sich auch immer zu fragen, also wie dienen diese neuen Zugaben, baulichen Zugaben zu unserem Dorf, unserer Gemeinschaft? Was bedeutet das für junge Familien, für Kinder? Was bedeutet das für ältere Menschen? Welche Lebensqualität ermöglichen wir damit den Menschen, die hier leben? Was muss vielleicht in der Verkehrsplanung dann anders laufen, wenn hier etwas dazu wächst oder etwas wegfällt? Wie gehen wir auch mit Bestand um? Also es muss nicht immer neu gebaut werden, sondern ganz wichtig ist es auch, wie wir mit dem, was in unseren Dörfern und Städten schon vorhanden ist, umgehen. Ich glaube, wir sind hier auf einem sehr guten Weg, aber die vielen Einzelbeispiele, die es in Vorarlberg schon gibt, sind nicht genug, wenn man natürlich in die Masse schaut. Und wir sind da alle als Nutzer und Nutzerinnen persönlich gefordert. Wir sind als Bürger und Bürgerinnen gefordert, unsere Bedürfnisse auch wirklich zu artikulieren. Und wir sind aber auch als Individuen gefordert, im Sinn von Gemeinwohl manchmal auch einen Schritt zurückzugehen, damit das Kollektive wachsen kann. Und ich glaube, da haben wir schon eine große persönliche Herausforderung und Verantwortung, aber auch eine politische.
Wie aber gegensteuern in den sogenannten Verdichtungszonen, meist dürfte das die Ortsmitte sein, die Gemeinden festlegen, soll man künftig keine Einfamilienhäuser mehr bauen dürfen. So sieht es das neue Raumplanungsgesetz vor. Die Raumplanungsexpertin Gerlind Weber, was sagt sie zu dieser Lösung des Wohnungsproblems?
Ja, also diese Verdichtungszonen, die waren ja ein bisschen eine Blackbox, wie der Gesetzgeber sie beschlossen hat. Man hat gesagt, man wird in der Praxis dann sehen, wie sich das realisieren lässt. Also ich stehe auch, ehrlich gesagt, hier sehr ambivalent diesen Verdichtungszonen gegenüber, weil in weiten Teilen Vorarlbergs eine geschlossene Bebauung, also über das Ein- und Zweifamilienhaus hinaus, eigentlich keine Siedlungstradition hat. Und auch gerade dort sagt man, soll verdichten, wo die historischen Ortskerne eben sehr locker bebaut sind. Aber damit stört man natürlich historisch gewachsene Bilder, die ja auch zugleich dann im Tourismus eine große Werbewirksamkeit haben. Also da würde ich sagen, muss man schon auch sagen, nicht überall muss verdichtet gebaut werden, sondern nur dort, wo es vertretbar ist, nämlich in den größeren Gemeinden beziehungsweise überhaupt schon Städten im Rheintal, wäre da sicher hier die eine oder andere Fläche dafür geeignet. Also ich selber habe so einem Workshop teilgenommen, der mich nicht überzeugt hat in seinen Resultaten, wo man eben versucht hat, die bereits bestehende, eher lockere Einfamilienhausbebauung in zentralen Lagen zu erhalten und hier eben sozusagen eine geschlossene Bebauung draus zu machen. Aber wenn man sich das genauer anschaut, dann widerspricht das eigentlich jeder Rationalität, weil die Fensteröffnungen ganz anders gemacht werden müssten, wenn man das schließt. Also da müsste man wahrscheinlich alles wegputzen und von Neuem eine sehr hohe, qualitätvolle Bebauung hinstellen.
Frau Konrad, eine Frage zum Schluss noch. Die Projekte, die Sie angesprochen haben, was hat man da richtig gemacht? Was könnte man so ein bisschen den Bogen spannen?
Also es sind ja sehr unterschiedliche Projekte und ich rede hier nicht von der Bauweise, denn das ist dann noch einmal das Nächste. Und es gibt auch kein Gebäude oder Projekt der Welt, das alle Fragen und Herausforderungen seiner Zeit beantwortet, sondern es ist immer eine Fokussierung, eine Priorisierung auch. Was war ein Anliegen dahinter? Was war gerade besonders wichtig? Auf welches Bedürfnis reagiert ein Projekt? Aber was sie schon alle gemeinsam haben, ist eine Reflexionstiefe. Also genau diese Überlegung, ich gebe etwas zur Stadt, zum Dorf hinzu. Wie verhält sich dieser neue Puzzlestein zur Umgebung, zur Nachbarschaft, zum Quartier, zum Dorf und zur Stadt? Wie nutze ich das Vorhandene, auch im Sinn von Ressourcen? Und was gebe ich der Öffentlichkeit? Denn jedes Gebäude, egal ob es jetzt einen privaten oder öffentlichen Errichter hat, wird natürlich auch wahrgenommen von der Öffentlichkeit, wirkt ins Ganze wieder systemisch hinein. Also was gebe ich zurück? Und all diese Projekte haben sich diese Frage gestellt und haben sie beantwortet damit, dass sie etwas zurückgeben. Also nicht nur nehmen und nicht nur Ressourcen aufsaugen, sondern etwas zurückgeben an die Stadt, an die Nachbarschaft, ins Dorf.
Was könnte so etwas zurückgeben konkret noch sein?
Also das kann zum Beispiel sein, dass bei einer Wohnanlage ein qualitativer Spielplatz dazu errichtet wird, der dann auch öffentlich nutzbar ist. Oder das kann eine Mischung der Nutzungen sein, in dem öffentliche Räume integriert werden. Der öffentliche Raum muss nicht immer ein Freiraum sein, der kann auch im Innenraum eines Gebäudes liegen, also Zugänglichkeiten. Das kann sein, dass dadurch Wege erschlossen werden und Durchwegungen im Dorf und in der Stadt, also quasi die kleinen Abkürzungen, die uns den Alltag erleichtern, dass die möglich sind. Das kann sein, dass dadurch ein Bach mit renaturiert wird. Das kann sein, dass dadurch ein besonderes Umfeld für den Generationendialog entsteht, in dem bei einem Spielplatz zum Beispiel auch Angebote für ältere Menschen dabei sind, also soziale und kommunikative Funktionen. Das kann aber auch sein, dass sich ein Gebäude in bestimmter Weise um den Erhalt des Dorfbildes annimmt. Das kann auch sein, dass Ressourcen gesplittet werden, indem neue Nutzungen und auch neue Wohntypologien da errichtet werden. Also unsere Wohnungslandschaft, die aktuelle, ist sehr, sehr, ja, immer mehr vom Gleichen. Also es kann auch sein, dass es eine besondere Verantwortung gegenüber sozialen schwachen Familien und Personen anbietet. Es kann sein, dass es einen Beitrag leistet zu einem Gemeinschaftssinn im Dorf, in dem bestimmte Funktionen integriert sind. Also es gibt da so viele Möglichkeiten vom sozialen, kommunikativen, kulturellen bis hin dann eben auch zur Bauweise und zum Erhalt vom Bestand. Und jedes Gebäude für sich hat ein Anliegen, weil die Menschen, die es errichten, hoffentlich ein Anliegen haben.
Und noch ein Zitat von Jan Gehl. Die meisten neuen Gebäude und Stadtviertel ignorieren den menschlichen Maßstab, was sie an ihren aufgeblähten Dimensionen ablesen können. Gebäude, Straßen und Plätze werden immer größer. Jene, die sie benutzen, die sie schätzen und die sich in ihnen wohlfühlen sollen, also wir, sind aber immer noch genauso klein wie seit eh und je. Auf diese Weise entstehen Städte, die einem permanent zuraunen. Geh nach Hause, mein Freund, so schnell du kannst, und schließ die Tür hinter dir. Das war für heute ein Fokus über lebenswerte Städte und Gemeinden. Bleiben Sie gesund und zuversichtlich.